Der Wilberforce war das erste Seeschiff, was ich in meinem Leben bestieg, und ich musste mich natürlich über das schöne Gebäude freuen, wie man sich über alles freuen kann, was schön und vollendet ist. Seitdem fuhr ich auf belgischen, holländischen und französischen Schiffen, aber ich muss gestehen, dass es mir jedes Mal ein 10-mal größerer Genuss ist, wenn ich ein großbritannisches wiedersehe. Das Propere, das Solide, das Einfache und in seinem kolossalen Umfange doch so herrlich abgerundete und geschlossene eines englischen Seeschiffes machte einen Eindruck auf mich wie ein schönes goethisches Gedicht. Da ist kein Tau auf dem ganzen Schiffe, keine Luke, keine Planke, die nicht eine wohlberechnete Bestimmung hätte. Jeder Einrichtung des Innern und des Verdeckes zeugt von der Energie und dem Verstand der Erbauer. Jede kleine Zutat, jeder kleine Luxus, um das Nützliche zu verschönen und das Auge auch bei dem gewöhnlichsten Gegenstande nicht unbefriedigt zu lassen, von dem großartigen Geschmack jenes gewaltigen Volkes. Der englische Luxus in der Einrichtung eines Seeschiffes ist nicht eklatant wie der bei französischen Fahrzeugen, aber eine einfache Verzierung ist ja oft auch tausendmal schöner. Wie das Papier, in welchem der Engländer seine Waren versendet, fester, dauerhafter und glänzender ist als dasjenige aller anderen handelstreibenden Nationen. Wie die Bindfäden, mit dem seine Ballen genäht sind, jene roten und weißen Fäden der Flotte oder jene blau und weißen des Handels, fester und egaler gedreht sind als alle anderen Bindfäden der Welt. Wie er den wenigen Dessins seiner Kleiderstoffe, jenen immer wiederkehrenden Karrees oder jenen ewig bestehenden Streifen stets ein gefälligeres und mehr sauberes Ansehen zu geben weiß als alle übrigen Fabrikanten der Erde, wie er mit einem Worte in dem kleinsten und gewöhnlichsten, sobald es nur einen Zweck hat, sobald es nur von Nutzen ist, seinen ganzen Verstand, seine meisterhafte Überlegung zu erkennen gibt, ebenso entfaltet er diese seine Tugenden auch in jener großartigen Marine, die ihn herrlich vor allen Völkern machte. Und welche Matrosen findet man auf seinen Schiffen? Männer aus Stahl und Eisen, aus Knochen und Sehnen, aus Energie und Gewandtheit zusammengesetzt. Wenn das Schiff auf der Reise ist und der eine hier und der andere da beschäftigt ist, einige im unteren Raum des Schiffes, andere im Segelwerk, die übrigen auf dem Verdecke, da hat man freilich Gelegenheit, ihre Tätigkeit, ihre Ausdauer im Detail zu bewundern. Aber es fehlt der Totalüberblick. Du hast nicht das ganze Personal vor dir, du kannst sie nicht betrachten, herab von dem ergrauten Steuermann bis hinunter zu dem blondhaarigen Schiffsjungen. Dein Genuss an diesem verwegenen Volke ist unterbrochen, zersplittert. Tritt daher an den Rand des Bassins, in dem ein Seeschiff vor Anker liegt, in einem Augenblick, wo die Mannschaft mit ihren Arbeiten fertig ist und wo sie von den Masten herab und aus den Luken heraufsteigt, um auf freiem Verdeck in ganzer Gesellschaft den Moment der Ruhe und der Erholung zu genießen. Das ist die Zeit, wo du begreifen lernst, wie das stolze Britannien die Herrscherin der Meere wurde. In malerischen Gruppen sah ich sie manchmal liegen, jene riesigen Gesellen, die so wild wie die Möwen der See sind, unerschrocken wie die Panther der Wüste und rau und barsch wie Bären des Nordens. Ihr kennt jenes Bild des unglücklichen Robert, jene Gruppe italienischer Fischer, jenes Meisterstück eines poetischen, tief melancholischen Malers, das unwillkürlich den Beschauenden zur Wehmut stimmt, was das Herz zusammenschnürt, wenn man in den düstern Augen jener famosen, schwarzumlobten Köpfe blickt. Ist es nur die Stimmung des Malers, die sich in seinem Bilde widerspiegelt und die so frappant aus jener Miene, aus jedem Blick, aus jedem Mundwinkel hervordämmert, dass du in einer Sekunde davon getroffen, durchdrungen bist? Oder steigt auch noch der Gedanke an ein edles, unglückliches Volk in deiner Seele auf? Sollte der Maler außer seinem eigenen Schmerz auch noch die geheime Trauer einer ganzen Nation hier auf die Leinwand gebannt haben? Wer weiß es? Genug. Wie ich mich bei der wahrhaft großartigen Wehmut, welche über dem ganzen Bilde liegt, nie eines allgemeineren Gedankens erwehren konnte, ebenso glaube ich auch, in der lebendigen Gruppe jener stolzen englischen Matrosen die ganze riesige Energie, die ganze unermüdliche Tätigkeit des lebendigen Englands wiederzufinden. Und gerade im Augenblick der Ruhe, der Erholung, wehte mich dies immer an, wenn ich die ergrauten Seeleute, die von Wind und Wetter gebräunten Gesichter der jüngeren Matrosen und die blonden Köpfe der Schiffsjungen in jenem Momente überraschte, wo sie in stummer Gelassenheit, aber in dem vollen Bewusstsein ihrer Kraft, wenn sie in wahrer antiker Ruhe im Kreise auf dem glatten Verdeck kauerten oder nachlässig auf den Planken lehnten, um die Scharlachjacken und die bunten Halstücher lose im Winde flattern zu lassen. Das sind die Leute, mit denen Nelson, der schönste Held Englands, seine Feinde niederboxte. Das waren die Heroen, welche ihm seine Schlachten schlugen, Schlachten, welche er nicht ausführlicher seinem Vaterlande meldete als: Gott hat uns einen großen Sieg über unsere Feinde gegeben. Ich habe die englischen Matrosen im fürchterlichsten Sturm auf offener See gesehen. Ich sah sie im Hafen, ruhend auf glattem Verdeck. Ich schlich ihnen nach, wenn sie am Abend mit einem Boote ans Land ruderten, um sich nach allen Gefahren und Stürmen ihres oft nur zu trostlosen Lebens in den engen Gassen einer Hafenstadt, in düsteren Schenken und auf hell erleuchteten Tanzböden für ein paar Stunden der Lust und der Freude in die Arme zu werfen. Mit lautem Juchai durchbrachen sie die Reihen müßiger Männer, Weiber und Kinder und stürzten durch die offenen Türen hinein in den festlichen Saal. Da erklang die Geige und im Nu hatte jeder eine Dirne erfasst und die grandiosen Schenkel umflattert von weiter Hose und die Füße in schneeweißen Strümpfen und zierlichen weißen Schuhen, dieselben Beine, von denen man nie erwartet hätte, dass sie eine andere Bewegung als die für ihren Dienst bestimmte machen könnten. Diese Schenkel und Füße drehten sich bald in so keckem, gewandtem Tanze, dass man vor Entzücken laut auflachen musste. »They are good, simple men. Sie sind gute, simple Leute«, raunte mir einst ein armes Frauenzimmer zu. Als einige Matrosen durch den Wein und den Tanz erhitzt, zuletzt gar keine Umstände mehr machten und den Lohn vieler Wochen und Monate in einem Haufen Gold und Silber auf den Tisch warfen, damit der ganze Tanzboden sich bei dem diebischen Wirt dafür traktieren lasse. Ich kann jene Szene nicht vergessen. Das liederlich Großartige, was darin lag, dass diese armen Teufel ihren ganzen Reichtum auf den Tisch warfen, um sich selbst und 100 anderen für eine kurze halbe Stunde Genuss und Freude zu bereiten, zeigte, dass sie wilde, natürliche Seelen waren. »Was nutzt uns das lausige Gold? Unser ist die unendliche See.« Das leuchtete aus ihren verwegenen Blicken, und jene braven Kerle waren in jenem Augenblick größer als der ganze Haufen ihrer sittsamen, ehrenwerten Herren. Ach, jene guten, simplen Leute! Es geschieht nur zu häufig, dass ihre niederträchtige Umgebung sie in solchen Augenblicken so exploitiert, dass sie am folgenden Morgen höchstens mit Hose und Hemd auf bloßen Füßen in den Raum des Schiffes zurückgelangen, um sich dann aufs Neue ein paar tausend Meilen weit fort durch den Schaum der Wogen schleudern zu lassen. Dieses Unglück auf dem Lande macht aber gewissermaßen das Glück des Matrosen zur See. Und wenn man bedenkt, dass erst jetzt in Liverpool eine Anstalt zur Aufnahme heimkehrender Matrosen errichtet wird, so kommt man nur leicht auf den Gedanken, dass es bisher sowohl dem Gouvernement als den einzelnen Handelsrädern vielleicht nur recht eigentlich darum zu tun war, ihren Matrosen am Strande freies Spiel zu lassen, um sie durch die üblen Folgen ihrer Unerfahrenheit und eines leicht zu entschuldigenden Ausschreitens desto rascher und williger wieder zurück in die Schiffe zu locken, wo sie einmal an ihrem Posten auch gleich wieder die gewohnte Tätigkeit entwickeln.